Liebe Zuhörende, herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts Value Creation Through Winning Products. Also stark verkürzt, wie entstehen erfolgreiche Produkte? Mein Name ist Florian Kauf, ich bin Partner bei PwC im Bereich Operations Transformation und Professor für das Thema Produktentwicklung. Wir blicken in dieser Podcast-Reihe etwas hinter die Kulissen und sprechen mit erfolgreichen Top-Managern, auch um über ihre Person, ihren Werdegang, mögliche Erfolgstipps und natürlich immer auch, um über Herausforderungen zu sprechen und um über Produkte zu sprechen. Heute sind wir zu Gast bei Dr. Wolfgang Geier. Er ist Head of Field of Business EUV, EUV bei der Zeiss SMT in Oberkochen auf der Schwäbischen Alb.
Herzlich willkommen hier in Oberkochen bei der Zeiss SMT. Ich freue mich auf den gemeinsamen Austausch und unser Gespräch.
Lieber Wolfgang, Head of Field of Business EUV und Zeiss SMT. Puh, da stecken ganz schön viele Abkürzungen drin, sicherlich Begriffe, die gar nicht alle kennen, die auch auf deiner Visitenkarte aufgeführt sind. Zeiss kennt man natürlich als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Optik, ja von der Raumfahrt über Medizintechnik bis zum Microchip. Lieber Wolfgang, würdest du uns bitte erläutern, wofür steht Field of Business EUV und Zeiss SMT?
Die Zeiss SMT ist ein weltweit führender Hersteller von optischen Systemen und Komponenten für die Halbleiterindustrie. SMT steht für Semiconductor Manufacturing Technologies. Wir entwickeln und produzieren hochpräzise Optiken, insbesondere für Lithografiesysteme, die zur Herstellung von Mikrochips benötigt werden. Diese Spitzentechnologie ermöglicht es, immer kleinere und leistungsfähigere Bauteile herzustellen, die in Computern, Smartphones und vielen anderen Geräten zum Einsatz kommen. Als Leiter des Field of Business EUV bin ich verantwortlich für die strategische und operative Führung des Geschäftsbereichs der EUV-Lithografie-Optiken, das heißt den optischen Systemen, die für die EUV-Lithografie mit der weltweit High-Performance-Chips hergestellt werden. Zu meinen Aufgaben gehören die Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsstrategien, die Steuerung von Innovations- und Entwicklungsprozessen sowie die Sicherstellung der wirtschaftlichen Ziele. Zudem repräsentiere ich den Bereich gegenüber Kunden und Partnern und trage die Verantwortung für die Leitung des Produktteams und die Förderung der Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens.
Klingt sehr spannend, sehr umfangreich. Ja, und ich darf schon verraten, dass Zeiss nicht nur die bekannten Produkte in Mikroskopen, Ferngläsern und so weiter schafft, sondern ohne eure Technologien wären viele Anwendungen im KI-Bereich ja überhaupt nicht möglich. Bevor wir tiefer in das Thema Produkt einsteigen, wollen wir gerne jedoch ein bisschen über dich und über deinen Werdegang sprechen. Fangen wir vielleicht in der Studien- und Promotionszeit von dir an. Gibt es aus dieser Zeit Erfahrungen, ja, von denen du sagst, selbst heute, einige Jahre später, in diesen doch sehr dynamischen Zeiten, ist das noch sehr, sehr wertvoll für dich? Vielleicht auch ein Tipp an andere Kolleginnen und Kollegen im Top-Management?
Genau, ich habe vor vielen Jahren Physik studiert und promoviert in Gießen und Heidelberg. Aus meinem Studium hilft mir bis heute, dass ich gelernt habe, Fakten zu analysieren, aus Daten Rückschlüsse zu ziehen, um am Ende datenbasierte Entscheidungen zu. Und diese Fähigkeit zieht sich durch mein gesamtes Berufsleben und hilft mir, strategische Entscheidungen zu. Besonders bei der Zeiss SMT, wo wir sehr stark am Rande des Machbaren arbeiten, muss man mit Unsicherheiten leben und umzugehen wissen. Und diese Punkte, diese analytische Vorgehensweise, hilft mir auch in meiner Managing-Rolle weit. Zudem hatte ich das Glück, dass ich schon sehr früh von meinem Doktorvater gelernt habe, wie wichtig es ist, Inhalte auch mit klaren Botschaften zu kommunizieren. Auch dieser Ansatz hat mich in meinem gesamten Berufsleben begleitet und mir schon häufig geholfen.
Ja, super. Klingt spannend. Ja, und Daten, ja, sagt man auch, das Gold unserer Zeit. Was hat dich dann zu Zeiss geführt? Waren das die, ja, Produkte oder vielleicht die Chancen und die Karriere, die dich erwartet hat?
Ja, nach meiner Promotion und kurzem Postdoc war mein Ziel, dass ich schon weiter in der Technologie arbeite. Aber nicht mehr im universitären Umfeld, sondern in einer Firma, die daraus Produkte macht. Und damals wie heute fasziniert mich diese Arbeit an der Technologie, an der Grenze des Machbaren. Als ich damals bei Zeiss angefangen habe, ging es dann gerade bei den Chips in der Transformation vom PC zum Laptop, die wir mit unseren Lithografie-Optiken unterstützt haben. Der nächste Schritt waren dann Chips für leistungsfähige Smartphones. Ohne die EUV-Technologie, die wir bei Zeiss SMT vorantreiben, gäbe es das iPhone in seiner heutigen Form nicht. Auch die Herstellung von High-Performance-Chips für KI-Anwendungen wäre ohne EUV-Technologie nicht möglich.
Klingt spannend. Jetzt ist ja der Start deiner Karriere schon ein paar Jahre her, bei mir leider auch. Wenn du zurückblickst und auch reflektierst, was sich verändert hat, sowohl, ich denke, die Aufgaben haben sich verändert, als auch die Karrieremöglichkeiten. Du hattest das Thema KI schon erwähnt. Was würdest du denn heute einer jungen Generation an Naturwissenschaftlern, an Ingenieurinnen raten vor diesem Hintergrund?
Der Kern Und der Schlüssel zum Erfolg sind für mich Motivation und Freude an der Arbeit. Das ist einfach das Wichtigste. Und analytische Fähigkeiten, wie man sie sagen, im Rahmen eines Physikstudiums lernt, sind dabei aus meiner Erfahrung grundlegend hilfreich. Im Sinne von KI. KI ist für mich ein wertvolles Tool und verändert unseren Arbeitsalltag. Ich würde mich hier immer fragen, was hilft mir, meine Arbeit so effizient und so wirksam wie möglich zu gestalten? Dazu gehört es auch, Hilfsmittel zu nutzen. Und KI ist für mich ein solches Hilfsmittel, das hilft, schneller zu tun, einfache Routinetätigkeiten zu beschleunigen und dann am Ende mehr Zeit für das Wesentliche zu haben.
Gute Punkte, gute Stichworte. Ja, auf die Frage würde ich auch immer antworten, was soll man tun? Eigentlich die Dinge, wo das Herz danach ist. Denn dann kommt die Motivation, dann kommt die Empathie, dann kommt die Power. Ja, und dann, glaube ich auch, ist der Erfolg ja mehr oder weniger automatisch gegeben. Ein anderer wichtiger Aspekt zum Stichwort Karriere und Erfolg ist sicherlich auch das Thema Netzwerk und Mentoring. Wie ordnest du das ein?
Netzwerke spielen für mich eine wichtige Rolle für eine erfolgreiche Karriere. Dabei geht es dann weniger darum, möglichst viele Leute zu kennen, sondern inhaltlich Verbindungen zu schaffen, auch Verbindungen zu den Personen. Wenn ich ein Thema habe, ist entscheidend zu wissen, wer kann mir helfen, mit wem kann ich sagen, darüber sprechen und mir vielleicht Hinweise holen sagen, oder mir Unterstützung holen. Und im Laufe der Zeit lernt man, die Fähigkeiten anderer zu kennen und diese dann im Netzwerk zu nutzen. Das vergrößert am Ende den eigenen Lösungsraum. Auch Mentoring ist zentral. Egal, ob man es im Rahmen eines offiziellen Programms macht oder eher informell. Von der Erfahrung von Kollegen kann man unheimlich lernen. Also ich habe auch, sagen, insbesondere in meinen frühen Jahren, viel von erfahrenen Kollegen und Kollegen gelernt und gebe auch gerne Tipps weiter, um junge Mitarbeitende in der Entwicklung zu unterstützen, weil die Erfahrung ist ein wertvolles Gut und die weiterzugeben ist ganz essentiell.
Da fällt mir noch ein guter Spruch ein. Intelligente Menschen lernen aus ihren Fehlern. Und smarte Menschen aus den Fehlern anderer. Okay, schauen wir in eure Produkte rein. Ja, im Bereich EUV Extreme Ultraviolet Lithography, die dienen vor allem zur Herstellung von Microchips. Diese ja, Lithografie-Optiken ermöglichen es, mit kurzwelligem Licht und Spiegeln auf Wafern kleinste Strukturen zu bearbeiten. Ich habe gelesen, ja, wir sprechen hier von wenigen Nanometern, das heißt ein 5 bis ein 10.000stel eines menschlichen Haares. Und damit sind wir schon in der Größenordnung von DNA-Strängen, also quasi auf der molekularen Ebene unseres Erbguts. Kannst du uns erläutern, wie man sich die Entwicklung eines solchen Produktes ja sicherlich über Jahre hinweg vorstellen kann? Also wie lange dauert sowas? Was für Meilensteine, Prototypen, wie viele Personen sind involviert? Vielleicht sogar auch, was kostet eigentlich sowas?
Also es dauert relativ lange. Die Entwicklung der EUV-Technologie hat vor etwa 30 Jahren wurde gemeinsam von Zeiss, gemeinsam mit unserem Partner ASML gestartet. Wir haben im letzten Jahr entsprechend auch ein kleines Jubiläum gefeiert. Hintergrund war der, zur Erzeugung immer kleinerer Strukturen auf den Chips sind immer kleinere Wellenlängen notwendig. Und die klassischen Linsensysteme mit UV-Licht kamen sichtbar an ihren Anschlag. Das heißt, da werden die Grenzen der Auflösung erreicht und deswegen war ein völlig neuer Ansatz notwendig. Das war ein disruptiver Sprung auf optische Spiegelsysteme mit einer Wellenlänge von 13,5 Nanometer, also wirklich weichem Röntgenlicht oder extrem ultraviolettem Licht. Und wir haben dann im Jahre 1999, also nach gut 4 Jahren, das erste Micro-Exposure-Tool vorgestellt. Das war ein kleines System mit 2 Spiegeln, das erste Testbelichtungen mit EUV ermöglichte, bis es dann den ersten Prototyp für ein Vollfeld-EUV-System gab, war es das Jahr 2006. Und im Jahr 2012 haben wir dann die erste Serienoptik an ASML ausgeliefert. Zu dem Zeitpunkt war ich auch schon einige Zeit beim Unternehmen, war zu dem Zeitpunkt verantwortlich für den Bereich Optiktechnologie und habe mit meinem Team da diese Polierprozesse für die genauen Oberflächen, wo es darum geht, Oberflächengenauigkeiten im Pikometerbereich herzustellen. Und das war für das ganze Team ein herausforderndes, aber auch unheimlich motivierendes Entwicklungsprojekt. Aber das war das erste System und dann so wirklich im Volumen angekommen ist es, sagen bei den Chipherstellern im Jahr 2018 kamen die ersten Smartphones mit EUV-Mikrochips auf den Markt. Ein Höhepunkt in der ganzen EUV-Entwicklung war auch die Verleihung des Deutschen Zukunftspreises im Jahr 2020 an Peter Kürz von Zeiss, Michael Kösters von Trumpf und Sergei Julien vom Fraunhofer IUF. Man sieht, man braucht auch ein gutes Netzwerk, mit der dann am Ende diese bahnbrechende Entwicklung gewürdigt. Und bis heute haben wir jetzt mittlerweile etwa 350 EUV-Optiken an ASML ausgeliefert und wir arbeiten mit einem Team von über 1000 Entwicklern und Ingenieuren an der Erweiterung, Verbesserung und Industrialisierung dieser Systeme Und ich glaube, da kann man sich auch vorstellen, was da für Aufwände am Ende hinterstecken, wenn man so ein großes Team über so lange Zeiten dafür braucht.
Wow, super. Ja, und viele Aspekte, die wir schon angesprochen haben. Das Herz, wo steht es? Die Energie, die Motivation, Durchhaltevermögen, Netzwerk, alles, ja, spielt eine Rolle, um dann auch ja nicht nur erfolgreich als Person, sondern auch mit den Produkten erfolgreich zu sein. Ja, spannend. Ja, nun ist vor allem die globale Digitalisierung einer der Wachstumstreiber, vor allem im Hightech-Bereich. Wie tragen Lithografieoptiken von Zeiss SMT zur Wertschöpfung bei? Oder vielleicht genauer, welche Rolle spielen Sie eigentlich als Winning Products in der globalen Digitalisierung?
Unsere Lithografieoptiken sind gemeinsam mit den Maschinen unseres Partners ASML der Enabler für die globale Digitalisierung. Für die Herstellung von modernen High-Performance-Computing-Chips, wie man sie für KI-Data-Center, Hochleitungsrechner, leistungsfähige Smartphones braucht, ist EUV-Technologie zwingend, um die kritischen Layer mit den hohen Auflösungen und den kleinen Strukturen herzustellen. Das ist der entscheidende Faktor.
Okay. Gehen wir noch einen Schritt weiter. KI, Stichwort Quantencomputing, Augmented Reality, das sind alles Stichworte, Trends. Wie verändert sich gerade eure Industrie durch diese Technologiedynamik?
Die Entwicklung führt dazu, dass der Bedarf für die wirtschaftliche Herstellung von High-Performance-Chips sich immer weiter erhöht. Wir tragen dazu bei, indem wir mit unserer Produkt-Roadmap die immer effizientere Herstellung von kleineren Strukturen unterstützen, indem wir die optische Performance des Systems verbessern, besseres Auflösungsvermögen, höhere Produktivität und man damit immer kleinere, effizientere, leistungsfähige Chips herstellen kann, die dann genau diese Trends unterstützen.
Das Thema Leistung, Performance, ja, natürlich als zentraler Treiber. Ja, und wir alle profitieren davon. Blicken wir noch in ein paar andere Herausforderungen. Jeder von uns, der Produkte und die Produktentstehung kennt und mitgestaltet und verantwortet, der weiß, beim Stichwort Winning Products geht es nicht nur um die Leistung des Entwicklungsteams, der Funktionen im Produkt oder wie du sagst, noch schnellere Produkte herstellen zu können, sondern ja auch konjunkturelle Aspekte spielen eine Rolle oder auch strukturelle. Wie beeinflussen die Standortfaktoren von Zeiss SMT in Oberkochen, hier auf der Schwäbischen Alb, die globale Wettbewerbsfähigkeit? Die Frage vielleicht sofort im Hintergrund, Fachkräfte, Umfeld, Produktion in Deutschland, die ja sicherlich eine wesentliche Rolle auch für euch spielen.
Also das Herz der Lithografieoptik schlägt hier im Kochertal. Wir haben unser Know-how über lange Zeit entwickelt, habe ich eben schon gesagt, 30 Jahre ist es ja seit dem Start. Und es wird auch künftig hier bleiben auf der Ostalb. Aber wir sind ein global agierendes Unternehmen. Wir haben in Deutschland verschiedene Standorte, zum Beispiel in Wetzlar, Rostock, Aachen, Coswig. Haben auch weltweit Standorte in der Schweiz, Israel, in den USA und Servicecenter nah bei unseren Endkunden in China, Taiwan, Südkorea, Japan und in den USA. Und die Hightech-Produktion ist entscheidend für die EUV-Technologie, die am Ende die Chips ermöglicht. Wird vom Herzen her sagen, hier bleiben, aber wir werden natürlich auch sagen, die Internationalität und die Möglichkeiten und Netzwerke nutzen. Bezüglich Fachkräfte haben wir das Glück, dass wir ein sehr spannendes Arbeitsumfeld bieten können und damit auch überregional attraktiv sind für Fachkräfte. Trotzdem, wird im Sinne eines gesunden Wachstums, entwickeln wir auch unsere anderen Standorte weiter außerhalb von Oberkochen.
Also ich darf an der Stelle auch bestätigen, wir sitzen hier in einem sehr, sehr spannenden, modernen Gebäude hier im Headquarter in Oberkochen bei Zeiss. Also das Umfeld an sich, das ist schon sehr erfolgsversprechend und vielversprechend. Vielleicht noch eine andere Frage in der Richtung der Positionierung. Wie sieht denn eure Positionierung ja innerhalb der Halbleiterindustrie in der Zukunft aus?
Wenn man sich den jetzigen Status anschaut, werden ungefähr 80% der weltweit Mikrochips mit Lithografiesystemen unseres strategischen Partners ASML hergestellt, deren Kernkomponenten unsere Optiken sind. Das macht uns zu einem Treiber die Digitalisierung und das wollen wir auch bleiben. Das heißt, unser Ziel ist, diese Marktposition weiter zu gestalten.
Sprechen wir noch über eine andere Dimension und auch Herausforderungen. Persönlich bin ich ein großer Freund der Triple Bottom Line, also des Nachhaltigkeitsdreiecks. Also Profit, People, Planet. Ist das Thema der ökologischen Nachhaltigkeit aktuell für euch ein fühlbarer, sagen wir, ein signifikanter Trend bei euren Kunden, wenn es um eure Produkte geht oder wenn wir es ein bisschen auf die Spitze treiben, auch wenn es um die Willingness to Pay geht, also die Bereitschaft, mehr zu bezahlen? wenn damit einher ökologische Vorteile gehen?
Nachhaltigkeit ist ein sehr wichtiges Thema für unsere Kundinnen und Kunden und auch ein Thema, das wir in unserer Sustainability Roadmap abgebildet haben. Wir arbeiten daran, unsere Prozesse nachhaltiger zu gestalten, indem wir zum Beispiel nachhaltige Energie einsetzen, aber auch die Effizienz erhöhen, alternative Materialien verwenden. Ich bin der Überzeugung, dass man mit der richtigen Vorgehensweise sowohl nachhaltiger als auch profitabler werden kann. Das ist unsere Ambition.
Und ich glaube, das muss das Ziel sein. Nur nachhaltig, ja, ohne die Profitabilität wird nicht funktionieren, sondern beide Themen muss man in Einklang haben. Ja.
Es gibt auch noch so einen zweiten Aspekt bezüglich der Nachhaltigkeit. Mit den fortschrittlichen Technologien und den kleineren Strukturen tragen wir dazu bei, dass verbrauchsärmere Chips erstellt werden können und damit der Stromverbrauch von Chips weltweit reduziert wird. Halt auch das ist ein Beitrag zur Nachhaltigkeit.
Ja, auf alle Fälle, ja. Wir hatten schon das Thema Fachkräftemangel angesprochen, der vielleicht gar nicht so intensiv bei euch ist, aufgrund auch der Reputation des Unternehmens, aufgrund der ja, attraktiven Aufgaben. Aber ein anderer Aspekt ist sicherlich das Thema mögliche, ja, nennen wir es mal alternative Arbeitsmodelle. Stichwort Homeoffice, Work-Life-Balance. Wie geht ihr da mit um, vor allem bei euren ja auch potenziell neuen Mitarbeitenden?
Grundsätzlich ist Fachkräftemangel und auch die Erwartungen der Generation Z sind Entwicklungen, die auch bei uns relevant sind. Wir haben den Vorteil, durch die interessanten Inhalte bleiben wir attraktiv. Bezüglich Arbeitsmodelle haben wir ein hybrides Arbeitsmodell, das die Vorteile von Homeoffice und Präsenzarbeit kombiniert. Wir halten aber auch einen gewissen Präsenzanteil für den Austausch für wichtig, schaffen aber damit eine effiziente Kombination aus persönlicher Flexibilität und effizienter Zusammenarbeit. Das stärkt am Ende unser Netzwerk zwischen den Mitarbeitern und erleichtert aber auch die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Bezüglich Work-Life-Balance geht nicht darum, möglichst viel zu arbeiten. Wichtiger ist es, die richtigen Ergebnisse zu erzielen und eine persönliche Balance zwischen Arbeit und anderen Lebensbereichen zu finden. Letzten Endes ist es ein persönliches Thema, den richtigen Weg zu finden zwischen Arbeit, Identität und anderen Dingen im Leben.
Schauen wir noch ein bisschen tiefer in die Produktentwicklung rein. Unsere Studien bei PwC zeigen, dass sich mit KI ja vor allem in der Produktentstehung sehr, sehr große Potenziale heben lassen. Ja, andererseits haben wir gerade eine Studie, die sogenannte CEO-Studie, vorgestellt in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum. Und dort sagen mehr als die Hälfte der Unternehmen, sie haben noch keine Kosten- oder Umsatzvorteile erzielen können. Nur 12% konnten beides, also sowohl Kosten- als auch Umsatzvorteile steigern. Glaubst du, oder ja, welche Potenziale, glaubst du, sind im Bereich Time to Market durch KI in den nächsten 3 Jahren möglich? Und bevor du antwortest, ich habe eine ganz provokante Hypothese, nämlich mit KI lassen sich 50% der Entwicklungszeiten und damit der Time to Market reduzieren.
Ich würde eher von einer realistischen Hypothese ausgehen. KI kann und wird die Produktentwicklung steigern, insbesondere durch Automatisierung von Routineaufgaben, schneller Datenanalyse. Auch in der Softwareentwicklung sehen wir schon messbaren Mehrwert und wir nutzen KI schon, um Entwicklung effizienter zu gestalten. In Summe erwarte ich aber eher eine graduelle, kontinuierliche Verbesserung als den einen großen Schritt. Gleichzeitig wird die Innovationskraft unserer Entwickler und Ingenieure wird immer der entscheidende Faktor bleiben, den wir aber mit effizienter Nutzung von KI noch weiter steigern können.
Gutes Stichwort, effiziente Nutzung von KI. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, Agents oder Ähnliches zu haben, sondern auch ja die Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, die KI gut und damit auch eben effizient und effektiv nutzen zu können. Das heißt, das Thema Qualifizierung der Mitarbeiter ist ein ganz wichtiges Thema und das große Stichwort in dem Zusammenhang natürlich Upskilling. Wie geht ihr da vor?
Genau, wir nutzen KI aktiv. Und natürlich ist die Qualifizierung der Mitarbeitenden ein ganz entscheidender Punkt. Wir sehen die Vorteile, die uns die Anwendung bringen und versuchen auf sinnvolle Art und Weise Prozesse zu optimieren und dabei mit entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen die Mitarbeiter auch zu unterstützen, dass sie die Tools, die Chancen, die ihnen eine KI bietet, auch gut nutzen können. Das heißt, das ist ein ganz klarer Punkt von Qualifizierungsprogrammen, weil nur ein Tool alleine löst kein Problem.
A fool with a tool is still a fool. Genau. Genau, ja. Gut, wenn wir mal schauen, ja, wo sind die Bereiche der großen Effizienzsteigerung? Also wenn ich typische Entwicklungen anschaue von Produkten, dann ist es für mich immer das Thema Requirements Management. Ich glaube, das Thema Coding und Testing, wo vor allem Effizienzpotenziale gehoben werden können. Wie würdest du das einschätzen bei euren Produkten, vielleicht so vom Hintergrund der nächsten 3 bis 5 Jahre?
Also Anforderungsmanagement ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, definitiv. Ich sehe aber auch sozusagen noch große Potenziale bezüglich Effizienzsteigerung außerhalb von KI mit so klassischen Prinzipien wie Lean und KVP, die auch in der Entwicklung angewendet werden können und natürlich aber auch in Produktionsbereichen. Ich sehe viel Potenzial. Wir haben sehr komplexe Maschinen mit sehr komplexen Prozessen, die teilweise noch sehr manuell sind. Da sehen wir große Potenziale auch in Automatisierung, also in klassischer Automatisierung. Da gibt es eine Menge Potenziale, die wir ausschöpfen müssen. Wichtig bei dem Ganzen ist ein Mindset der ständigen Verbesserung. Dieses kontinuierliche Lernen, denn wenn man aufhört, sich zu verbessern, beginnt man sich zurückzuentwickeln.
Ja, Stillstand ist Rückschritt in diesem Sinne. Wechseln wir ein bisschen den Themenbereich. Sprechen wir über Kommunikation, Leadership, Governance. Ja, die Welt der Produktentstehung hat sich in den letzten Jahren sicherlich deutlich verändert. Stichworte sind agile Produktentwicklung, Systems Engineering. Wir hatten schon über KI-Agenten gesprochen. Auch die Generation der Entwicklungsteams hat sich geändert. Du hattest schon Gen Z erwähnt. Wie hat sich vor diesem Hintergrund vielleicht auch dein Führungsstil über die Jahre verändert?
Für mich war immer wichtig, mit einer Offenheit, sich neue Technologien und Methoden anzuschauen und zu schauen, wie kann ich die gewinnbringend nutzen. Ich habe zum Beispiel vor 20 Jahren in meiner Zeit als Entwickler noch Six Sigma als eine extrem mächtige Methode entdeckt und sie als Teil meines Werkzeugkastens aufgenommen. Und heute unterstütze ich entsprechend noch junge Kollegen, sich da methodisch weiterzuentwickeln. Ein anderer Ansatz ist Experimentation, also Dinge einfach auszuprobieren, keine lange Studie machen, keinen langen Plan, sondern kurz und schnell mit dem Team Dinge ausprobieren und herauszufinden, was funktioniert, was funktioniert auch nicht. Fail fast and learn fast. Vom Führungsstil gibt es für mich nicht den einen Führungsstil. In Abhängigkeit von Rahmenbedingungen und Personen passe ich mein Führungsverhalten an, damit ich meine Ziele effizient und effektiv erreichen kann. Führung hängt am Ende auch sehr stark von den Menschen ab, die man führt. Es gibt nicht den einen Führungsstil. Es ist wichtig, individuell auf die Bedürfnisse aller Teammitglieder einzugehen. Mit nur einem Stil wird man nicht allen gerecht. So kann jeder und jede sein und ihr Potenzial richtig entfalten, wenn man sie richtig anspricht. Und dazu gehört am Ende des Tages auch lebenslanges Lernen bezüglich des eigenen Führungsstils. Nur wenn ich mich selber weiterentwickle, bin ich in der Lage, mit sich verändernden Rahmenbedingungen umzugehen.
Mhm, ja, sehr gute Antwort. Vielleicht noch so eine Art Tipp. Was würdest du Kollegen, Kolleginnen aus dem Management zu internen Kommunikation raten? Und ich spreche jetzt nicht unternehmensintern, sondern generell, wie Führungskräfte, Top-Management intern kommunizieren sollten. Vielleicht gerade vor dem Hintergrund, die Welt ist sehr dynamisch, volatil. Wir sind in einer Transformation oder Transformationen, technologischem Wandeln. Gibt es da vielleicht einen Ratschlag oder einen Tipp von dir, von deiner Seite aus?
Also Kommunikation ist gerade in Zeiten von Unsicherheiten, von Veränderungsbedarfen und wir sehen bei uns sagen auch einiges an Transformation, Entwicklung. Wir sind von einem kleinen Unternehmen, das mittlerweile zu einem Unternehmen von über 9000 Mitarbeitern nur für diese Halbleitertechnologie gewachsen. Das ist eine Riesentransformation. Wir reden mehr über Industrialisierung. Auch das ist eine wichtige Transformation, weil wir auch entsprechende Stückzahlen herstellen wollen. Für mich hilft bei der Kommunikation dann immer, möglichst transparent und nachvollziehbar zu erklären, warum ich bestimmte Entscheidungen treffe und welche Vorteile sie bieten. Vielleicht auch welche Nachteile. Aber damit können die Mitarbeitenden die Effekte selbst erleben und im besten Fall auch verstärken.
Mhm. Ja, guter Punkt. Wie gelingt es dir als Leiter Field of Business EUV, komplexe technologische Themen eigentlich zu kommunizieren, verständlich und ich glaube vor allem auch motivierend zu vermitteln? Und zwar sowohl vielleicht intern wie auch extern.
Was ich versuche, ist Bilder zu vermitteln. Sachen nicht zu komplex zu machen, sondern über Analogien, über Bilder zu sprechen und diese dann zu vermitteln. Weil wenn man ein gemeinsames Ziel hat, wenn man sagt, so sieht mein Gesamtbild aus, dann kann man auch komplexe Dinge besser verstehen.
Schauen wir doch vielleicht in deine ja auch persönlichen Erfahrungen, Learnings. Gab es in deiner Karriere eine besonders heikle Entscheidung, die dich unter Umständen geprägt hat oder vielleicht so eine Art Leitgedanke für die Zuhörenden?
Für mich ist Neugier immer ein sehr wichtiger Punkt gewesen. Und nachdem ich, vermutlich war das durchaus typisch für die Karriere eines Physikers bei Zeiss, die ersten 15 Jahre meines Berufslebens in verschiedenen Funktionen in Entwicklung und Produktverantwortung verbracht habe, habe ich vor einigen Jahren dann einen Wechsel in Richtung Operations vorgenommen und damit für mich einen kompletten Perspektivwechsel und auch eine Entscheidung mit viel Unsicherheit. Wie gesagt, auch Motivator war die Neugier, was Neues zu entdecken, aber es hat mir geholfen herauszufinden, welche meiner bisherigen Erfahrungen kann ich nutzen, wo muss ich mich weiterentwickeln. Und letztlich hat mir dieser Schritt geholfen, meine Erkenntnisse zu erweitern und zu verstehen, wie verschiedene Bereiche auch ineinander greifen. Und auch in meiner jetzigen Funktion als Leiter des Field of Business EOV hilft es mir enorm, dass ich die Organisation aus verschiedenen Blickwinkeln kenne und damit auch in der Lage bin, eine wirklich ganzheitliche Sichtweise einzunehmen. Wenn ich daraus einen Leitgedanken ableite, ist es der, dass sich Silo-Busting und auch das Bewegen aus der eigenen Komfortzone heraus für mich absolut gelohnt haben.
Ich glaube, das ist ein super Stichwort, ja, das Bewegen aus der eigenen Komfortzone heraus. Da haben wir schon viele Jahre erlebt, in denen wir, in denen die Dinge sehr komfortabel waren und jetzt vielleicht gar nicht mehr alle gewohnt sind, da rauszukommen. Aber ich glaube, ein sehr, sehr wertvoller und auch ehrlich gemeinter Hinweis. Ja, letzte Frage in dem Zusammenhang. Was ist das persönliche Erfolgsrezept von dir vor dem Hintergrund Work-Life-Balance? Hilft dir unter Umständen auch gerade das Thema Hightech als vermutlich Hightech-affiner Mensch auch vielleicht privat eine Work-Life-Balance zu finden oder die unter Umständen auch zu optimieren?
Also mein persönliches Erfolgsrezept für eine gute Work-Life-Balance ist Spaß an der Arbeit. Und das ist bei mir zu 100% der Fall. Ich habe die Möglichkeit, spannende Themen zu gestalten, tolle Produkte zu entwickeln. Gleichzeitig ist es trotzdem wichtig, regelmäßig abzuschalten. Da nutze ich weniger Technologie, sonst aber mir hilft es im Urlaub, im wahrsten Sinne des Wortes, abtauchen zu gehen und unter Wasser die Natur zu erleben oder beim Golfspielen in der Natur zu sein und dann einfach komplett abzuschalten.
Ja, schönes Ende. Ich darf noch persönlich ergänzen, als wir den Podcast kurz vorbereitet hatten, da war es nicht das Abtauchen, sondern da war es das Skifahren. Und ja, auch das gehört dazu, solche Themen wie heute vielleicht während des eigenen Urlaubs da ein Stück weit vorzubereiten. Herzlichen Dank, lieber Wolfgang, für ja die spannenden Einblicke in deine Welt. Sicherlich könnten wir uns noch ein paar Stunden dazu austauschen. Auch vielen Dank für deine Zeit und auch die Offenheit, uns da so ein bisschen in die Welt EUV Extreme Ultraviolet Lithography einzuführen, ja, und die Lupe im wahrsten Sinn des Wortes auf eure Produktentstehung zu legen. Ich bin sicher, dass auch für die Zuhörenden diese Welt extrem interessant und spannend ist. Auch allen Zuhörenden besten Dank. Sendet uns gerne auch eure Ideen oder Wünsche zu. Ihr dürft euch schon heute auf den nächsten Podcast freuen. Der wird mit dem CEO der Firma Witzenmann stattfinden. Dr. Andreas Kämpfe ist dort als Chef für knapp 5000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verantwortlich und gestaltet mit seinem Team flexible metallische Bauteile. Bleibt also dran und bleibt innovativ.